Guten Morgen, auch von mir. Ich bin der Paul und ich darf heute mit unserer Predigtreihe weitermachen durch die Bergpredigt. Und unser Thema heute wird sein, Jesus lehrt die Gerechtigkeit des Himmelreiches. Jesus hat seine Jünger mal gefragt, für wen haltet ihr mich? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Nicht bloß im Sinne von, bin ich dir überhaupt wichtig, sondern im Sinne von, welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Jede Person, mit der wir in Beziehung stehen, spielt eine bestimmte Rolle in unserem Leben. Mein Chef ist mein Chef. Hannah ist meine Frau, Simon ist ein guter Freund von mir und so weiter. Ja. Jesus fragt nun, für wen haltet ihr mich? Welche Rolle spiele ich in eurem Leben? Lasst mich euch einige Sätze vorlesen, die verschiedene Personen zu Jesus gesagt haben. Wir lesen sie in den Evangelien. Leute sagen zu ihm, Lehrer, welches Gebot ist das Größte im Gesetz? Lehrer, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erben? Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Menschen anderer Religionen und sogar liberale Theologen halten Jesus nur für einen weisen Lehrer. Wir Konservativen halten dagegen und sagen, nein, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist nicht bloß ein Lehrer. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und das ist auch richtig so, denn ich bin es. Für wen haltet ihr mich? Halten wir Jesus für unseren Lehrer? Wir alle haben Lehrer in unserem Leben. Das ist unvermeidlich. Denn unser Leben, unseren Alltag, der muss gelernt werden. Unsere Lebensführung muss gelernt werden. Wir alle haben es lernen müssen und lernen es noch immer. Und wir lernen das nicht im Vakuum, sondern wir lernen von anderen Menschen. Wir schauen uns andere an, wie sie das Leben meistern. Wir beobachten sie. Und wir merken es häufig nicht, aber wir lernen von verschiedenen Menschen im Laufe unseres Lebens, unser Leben zu führen. Kleinkinder zum Beispiel lernen in den nächsten 10, 20 Jahren, vielleicht 10, 15 Jahren ihres Lebens, zunächst einmal von ihren Eltern den Großteil ihrer Lebensführung, ihrer eigenen Lebensführung. Kenntnisse und Urteilsbildung lernen wir im Bildungssystem. Und was wertvoll ist in unserem Leben, was erstrebenswert ist, wonach wir unsere Entscheidungen ausrichten, wo lernen wir das? Medien? Werbung? Gerade im Internetzeitalter, in dem jeder noch so unqualifizierte Mensch über jedes Lebensthema weltweit seine Meinung kundgeben kann, der Podcast-Markt explodiert im Moment. Gerade im Internetzeitalter ist die Frage, wen mache ich zu meinem Lehrer? Von wem lerne ich zu leben? Wir kommen nicht drum herum, dass wir diese Lehrer haben werden. Wir brauchen sie ja auch. Die Frage ist nur, welches Lebensmodell ist das Beste? Und von welchem Lehrer lerne ich das? Und unter Abertausenden von Lehrern, die uns zur Verfügung stehen, die durch die Menschheitsgeschichte hindurch die Menschen das gute Leben lehren wollten, kommt nun Jesus. Galiläa, erstes Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Stellen wir uns mal vor, wir wären auch Juden und wären anwesend gewesen und sehen und hören, wie er anfängt zu predigen, die Zeit ist jetzt erfüllt und ein Leben unter der Königsherrschaft Gottes ist jetzt für alle Menschen verfügbar geworden. Kehrt um von eurer bisherigen Lebensführung und glaubt an diese gute Botschaft. Das ist seine Antwort auf die Frage nach dem guten Leben. Es ist ein Leben im Reich der Himmel, das heißt im Reich Gottes, unter seiner guten Herrschaft als König über unser Leben. Und er lädt uns ein, dieses Leben von ihm zu lernen, indem er sagt, komm und folge mir nach. Also lasst uns ihm nachfolgen als seine Jünger. Und dann folgen wir ihm nach. Und eines Tages, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er begann sie zu lehren. Und inmitten seiner Lehre hören wir die folgenden Worte, wenn sie denn funktionieren. Ja, da sind wir. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus redet hier zu Juden. Und für Juden ist das Gesetz und die Propheten, also die Heilige Schrift, Gottes absoluter Maßstab für die Lebensführung, den Gott selbst gegeben hat. Genau deswegen beschäftigen sich die Schriftgelehrten und Pharisäer ja so viel mit den Worten des Gesetzes und mit den Geboten in diesem Gesetz. Es sind Gottes eigene Worte. Und Jesus sagt, Gottes Worte aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz und den Propheten, haben absolute Autorität, auch für seine Jünger. Das Leben im Reich Gottes, das er uns nämlich beibringen möchte in seiner Lehre, stimmt mit dem überein, was dort steht, in dem Gesetz und den Propheten. Und deshalb hat derjenige, der diese Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, im Reich der Himmel keine Bedeutung. Dabei denkt Jesus wahrscheinlich an die Pharisäer, die er danach erwähnt. Die haben das nämlich genau gemacht. Einmal hat Jesus sie kritisiert und zu ihnen die folgenden Worte gesagt. Er hat gesagt, Jesus gab euch das Gebot von Gott, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, der soll mit dem Tode bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, alles Gott zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst also zu, sagt Jesus zu den Pharisäern, dass dieser Mensch seine eigenen Eltern, die Not leiden, vernachlässigt. Und auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und er schließt damit, dass er zu ihnen sagt, und das ist nur ein Beispiel von vielen. Aber nicht nur in ihrer Lehre, sondern auch in ihren Taten haben die Schriftgelehrten und Pharisäer das Gebot Gottes aufgelöst, missachtet. Jesus ermahnt seine Jünger an anderer Stelle und sagt, Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen als Ausleger auf dem Stuhl von Mose. Deswegen haltet euch an das, was sie euch sagen, aber folgt nicht ihrem Beispiel. Denn sie handeln nicht nach dem, was sie euch lehren. Jesus dagegen lebt und lehrt seine Jünger völlig anders. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen, was Gott geboten hat, sondern um es zu erfüllen. Was heißt das, erfüllen? Einerseits natürlich erfüllt Gott die Forderung, erfüllt Jesus die Forderung von Gottes Gesetz. Er kommt und als Mensch lebt er tatsächlich genau das Leben, das nach dem Maßstab von Gottes Gesetz absolut gerecht ist. Er erfüllt dieses Gesetz also. Aber erinnern wir uns an die Einleitungsworte zu dieser Predigt. Er lehrte seine Jünger. Und als Lehrer erfüllt Jesus das Alte Testament und das Gesetz in dem Sinne, dass er es erklärt, dass er es uns auslegt. Dass er uns, seinen Hörern, die Schuppen von den Augen nimmt und uns das zeigt, was wir eigentlich die ganze Zeit schon hätten sehen sollen in diesem Gesetz. Das, was die Pharisäer die ganze Zeit schon hätten sehen sollen, aber nicht gesehen haben. Und das ist essentiell das, was Jesus die ganze Zeit in seiner Lehre tut. Er bringt die Dinge, die Gott schon längst vorher gesagt hat, messerscharf auf den Punkt. Schließlich sagt er, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das Stichwort hier ist Gerechtigkeit. Es gibt, sagt Jesus anscheinend, eine Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, die völlig anders ist als die Gerechtigkeit derjenigen Menschen, die wirklich im Himmelreich, im Reich Gottes unter seiner Herrschaft leben. Was ist Gerechtigkeit? In der Bergpredigt kommt das Wort Gerechtigkeit wiederholt an zentralen Stellen vor und meint nicht unbedingt einen juristischen Fachausdruck, wie der Richter, der für Gerechtigkeit sorgt, sondern meint, wie im Alten Testament, eine innere Qualität des Charakters, des Herzens. Die Qualität, die einen guten Menschen ausmacht, einen wirklich guten Menschen. Wenn ich gerecht bin, dann habe ich alle Anforderungen erfüllt. Dann habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Dann bin ich dem Anspruch gerecht geworden. Wessen Anspruch? Gottes Anspruch. Es geht also darum, was es bedeutet, eine gute Person zu sein in Gottes Augen. Gerecht sein bedeutet gut sein, aus Gottes Perspektive. Wie sieht ein Leben aus, das vollkommen unter der Herrschaft Gottes steht? Jesus wird uns das an einigen Beispielen verdeutlichen. Die nächsten Verse, die wir uns dann gleich anschauen, gehen auf verschiedene Lebensthemen ein, über die Jesus uns dann lehrt und an denen er dann illustriert, was diese Gerechtigkeit des Himmelreiches ist und wie sie aussieht. Und ich muss sagen, hier steckt so viel drin, dass ich es überhaupt gar nicht schaffen kann, in unserer kurzen Zeit zusammen auf jedes Detail einzugehen, sondern dass wir uns einfach das große Ganze dieser Abschnitte anschauen werden und sehen, wie das, was Jesus sagt, Beispiele und Illustrationen sind für diese innere Gerechtigkeit, das innere Gutsein eines Herzens, das vollkommen von Gott als König beherrscht wird. Jesus sagt weiter, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das Gesetz lehrt also, du sollst nicht töten. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, du sollst deinem Bruder nicht zornig sein. Das ist die Gerechtigkeit des Himmelreiches. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer könnte sagen, oh, ich habe erfolgreich vermieden, jemanden zu ermorden. Ich bin also gerecht. Dabei habe ich mir vielleicht die Zähne zusammengebissen und konnte meinen Zorn kaum beherrschen, der mich fast dazu gebracht hätte, meinem Feind den Schädel einzuschlagen. Aber ich habe nicht gemordet. Gerecht? Was würde der König über das Himmelreich sagen? Der Gott, der das Herz sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Also mein Verhalten, das ich vielleicht erfolgreich vermieden habe, jemanden zu ermorden. Aber der Herr sieht das Herz an, das dabei vielleicht so voller Zorn ist, der meinen Feind erschlagen würde, wenn er nur aus meinem Herzen an die Oberfläche kommen würde. Und dieser Zorn muss sich auch nicht erst in Mord ausdrücken, um meinem Nächsten zu schaden. Du Nichtsnutz, du Narr. Worte können genauso viel Schaden anrichten, vielleicht sogar mehr. Gerechtigkeit in Gottes Augen besteht also nicht darin, in meinem äußeren Verhalten, zum Beispiel den Mord zu vermeiden, sondern es kommt auf das Herz an, darauf, ob mein Inneres voller Zorn ist oder voller Liebe, die diesen Zorn im Keim erstickt. So ein Herz, das von Gott bestimmt ist, von seiner Liebe bestimmt ist und deshalb gerecht ist, sieht den Mitmenschen durch Gottes Augen. Meine Beziehung zu ihm, zu meinem Mitmenschen, wird dann zum wichtigsten Altar, zur wichtigsten Stätte der Anbetung in meinem Leben. Wenn ich dann im Gebet oder beim Lobpreis bin und merke, dass meine Beziehung zu meinem Bruder gestört ist, dann lasse ich alles stehen und liegen und gehe aus Liebe zu meinem Nächsten und versöhne mich mit ihm. Das ist die Gerechtigkeit, das Gutsein, das in dem Herzen vorhanden ist, das vollkommen dem Reich der Himmel angehört, das vollkommen unter der Herrschaft Gottes steht. Jesus sagt weiter, das sagt er. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Was ist die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer in Bezug auf Ehebruch? Wenn ich mit keiner Frau schlafe, mit der ich nicht verheiratet bin, bin ich gerecht. Sagt das nicht das Gesetz? Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, richtig, das sagt das Gesetz. Aber Jesus zeigt uns mit diesen Worten, worauf dieses Gesetz eigentlich abzielt. Stellt euch mal eine Welt vor, in der niemand Ehebruch begeht, aber alle einander mit lüsternen Blicken begutachten, die eigentlich zeigen, dass sie gerne Ehebruch begehen würden, wenn sie es nur dürften. das wahre Problem, also der wahre Feind der Gerechtigkeit, ist nicht erst der Ehebruch, sondern schon die Begierde. Und wahre Gerechtigkeit, eine wirklich gute Person, wird nicht erst durch das äußere Verhalten bestimmt, sondern durch das, was in ihrem Herzen vorgeht. Die Begierde führt zu Sünde. Und Sünde ist das Teuerste, was sich ein Mensch in seinem Leben leisten kann. Er kann es sich eigentlich gerade nicht leisten. Denn Sünde kostet ihn ewiges Leben unter der guten Herrschaft Gottes. Und auch wenn Gott vergibt, und zwar immer wieder vergibt, zerstört, und ich glaube, das können wir alle bestätigen, zerstört die Sünde doch, oder sie stört zumindest die Gemeinschaft zwischen Gott und mir. Und sie zerstört den Frieden, den ich unter Gottes Herrschaft eigentlich kontinuierlich haben soll und haben möchte. Und deshalb wird ein Herz, das unter dieser Herrschaft kontinuierlich leben möchte, eben weil sie so gut ist, diese Herrschaft, wird dieses Herz alles tun, was nötig ist, um der Begierde den Kampf anzusagen. Und das ist das, was Jesus hier mit dem Auge und der Hand meint. Er sagt, kein Opfer ist zu groß, um dieser Sünde zu entkommen. Jetzt wäre es natürlich vollkommen falsch, zu denken, man sollte Jesus hier wörtlich nehmen und sich selbst körperlich verstümmeln im Kampf gegen die Begierde. Jesus hat selbst sehr deutlich gemacht, dass einem das im Kampf gegen die Begierde überhaupt nichts bringen würde. Er hat doch gerade erst gesagt, dass der Kampf gegen die Begierde nicht mit unserem Auge oder unserer Hand anfängt, sondern mit unserem Herzen. Sünde ist ein innerliches Problem und Begierde ist das beste Beispiel dafür. Aber natürlich hat der Kampf gegen Begierde auch äußere Aspekte. Ja, wir können lernen, zum Beispiel den Blick nicht schweifen zu lassen. Das kann man lernen. Ich lerne es gerade, immer noch. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und damit erstickt man die Begierde im Keim, wenn man sie nämlich nicht füttert. Und je reiner dann mein Herz wird, desto mehr werde ich dadurch belohnt, dass Gott mir sich selbst und seine eigene Schönheit zeigt. Ihr erinnert euch, selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Jesus sagt weiterhin, irgendwie funktioniert es nur, wenn du klickst. Er sagt weiterhin, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer besagt, die Auflösung der Ehe durch Scheidung ist okay, solange alles legal abläuft. Jesus sagt, nein, wer sich von seiner Frau scheidet, der macht, dass sie die Ehe bricht. Warum? Weil eine Frau in der damaligen Kultur entweder mit ihrem Vater oder mit einem anderen Mann zusammenlebt, mit dem sie verheiratet ist. Und wenn ihr Ehemann sie entlässt, dann nötigt er sie dazu, eines anderen Mannes Frau zu werden. Und das, sagt Jesus, ist Ehebruch. Hier zeigt sich also Jesu Verständnis von Ehe, was Ehe überhaupt ist. Ehe ist nicht bloß ein auf Papier festgehaltener Vertrag, ähnlich wie ein Geschäftsvertrag, den man aufsetzen und auflösen kann, wie es einem passt. Ähnlich, dass man seinen Ehepartner wechselt, ähnlich wie man seinen Geschäftspartner wechselt. Das ist zumindest nicht die Definition von Ehe, die in Jesu Worten hier ausgedrückt wird. Sondern für Jesus ist Ehe ein ewiger Treuebund mit dem Partner vor Gott. Und alles, was diesen Treuebund auflöst, ist Ehebruch. Wenn ich meine Frau entlasse, bin ich ihr untreu. Und in der damaligen Kultur nötige ich sie sogar dann noch einem anderen Mann zur Frau zu werden und dass sie mir dadurch auch untreu wird. Also diese innere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, die er uns lehren will, dieses innere Gutsein zeigt sich in der Ehe durch ewige Treue. Auch wenn es unmöglich erscheint. Schließlich sagt Jesus, einmal die nächste Folie, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht dein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Warum schwören Menschen? Man schwört, wenn man seinem Gegenüber versichern will, dass man sich selbst und das, was man jetzt gerade sagt, an die Wahrheit bindet. Schwören ist ein Sprechakt, mit dem ich mir Glaubwürdigkeit verschaffe, erzwinge. Man schwört bei dem, was heilig ist oder größer ist als man selbst, um zu versichern, dass man die Wahrheit sagt. Man beteuert also seine Ehrlichkeit. Und wenn man lügt, trifft einen der Fluch. Aber ein von Gott beherrschtes Herz braucht das alles nicht. Warum? Weil es von Grund auf ehrlich ist. Nicht erst der Eid verpflichtet mich zur Ehrlichkeit, sagt Jesus. Und nicht erst eine Lüge bringt mich unter dem Fluch, wenn ich damit einen Eid breche. Ja. Lüge ist immer Sünde, ob Eid oder ohne Eid. Und ein gerechtes Herz ist natürlicherweise ehrlich. Deswegen brauchen die Jünger, die unter Gottes Herrschaft leben, keine Eide, kein Schwören. Nur schlichtes, ehrliches Ja oder Nein. Und alles andere ist im Grunde verbale Manipulation. Das sind also mal vier Beispiele der Gerechtigkeit des Himmelreiches, die Jesus lehrt. Und er redet dann noch über mehr Themen und Lebensbereiche, in denen sich dieses innere gerechte Herz ausdrückt. Ja, und wir werden dann noch über diese Themen und Lebensbereiche hören in den nächsten Predigten. Aber lasst mich euch mal auf den Elefanten im Raum aufmerksam machen, den Jesus natürlich mit all dem, was er hier sagt, einfach im Raum stehen lässt. Nämlich die Frage, wie können wir so leben? Wie kann ich so werden? Wie kann mein Herz ohne Zorn sein? Wie kann mein Herz ohne Begierde sein? Wie kann mein Herz die Kraft haben, dem anderen treu zu sein, auch wenn es unmöglich erscheint? Und wie kann mein Herz von Grund auf ehrlich sein? Die Antwort ist eigentlich simpel. Nicht einfach umzusetzen, aber auch nicht kompliziert, sondern simpel. Und zwar durch innere Transformation, durch innere Veränderung. Man könnte diese Lehre Jesu vielleicht so zusammenfassen, indem man sagt, die Gerechtigkeit, die Gott sich in uns wünscht, ist eine Gerechtigkeit nicht nur des Verhaltens, sondern zuerst des Herzens und dann natürlich auch des Verhaltens, weil mein Verhalten aus meinem Herzen kommt. Jesus lehrt das eigentlich ziemlich häufig. Zum Beispiel, wenn er die Menschen mit einem guten und einem faulen Baum vergleicht. Wenn er sagt, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Von Dornen sammelt man nicht Feigen und man liest von einem Dornbusch keine Trauben. Und jetzt der zentrale Satz. Der gute Mensch, der wirklich gute Mensch, der bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse ebenso hervor, an die Oberfläche, im Verhalten. Jesus als Lehrer finde ich deswegen so genial, weil er in der Lage ist, uns, seine Jünger, innerlich zu renovieren. Er berührt den unreinen Menschen und dieser unreine Mensch wird rein. Er berührt den kranken Menschen und dieser kranke Mensch wird gesund. Und er kann auch mich, den faulen Baum, berühren und zu einem guten Baum machen. Er kann aus dem Dorngestrüpp Trauben machen, in den Worten dieser, seiner eigenen Worte. Er kann das Herz verändern, sodass aus dem Herzen, das einmal böse war, aus dem böses Verhalten an die Oberfläche gekommen ist, nun ein gutes Herz wird, aus dem die Gerechtigkeit des Himmelreiches an die Oberfläche kommt, weil diese Gerechtigkeit in diesem Herzen wohnt. Er kann das tun. Er wird das tun. Einmal die nächste Folie, bitte. C.S. Lewis, der Autor der bekannten Narnia-Bücher, hat in seinem Buch Mere Christianity, auf Deutsch Pardon, ich bin Christ, die folgenden Worte geschrieben. Das Gebot, ihr sollt vollkommen sein, ist kein idealistisches Geschwafel. Genauso wenig ist es eine Aufforderung, das Unmögliche zu tun. Er wird uns zu Geschöpfen machen, die diesem Gebot gehorchen können. Das ist der Weg, auf dem wir unterwegs sind. Jesus kann das, weil er nicht nur die Bibel als sein Werkzeug hat, um uns Wahrheit und den richtigen Weg zu lehren, sondern weil er auch durch seinen Geist in uns lebt. Als Beispiel ist er uns vorangegangen. Er hat diese Gerechtigkeit ausgelebt. Aber als Lehrer geht er neben uns entlang. Er begleitet uns. Er ist durch seinen Geist in uns. Jesus ist der beste Lehrer des Lebens. Unter allen Optionen, die uns zur Verfügung stehen. Warum? Weil er das beste Lebensmodell zu bieten hat. Weil er uns das beste Leben lehrt. Ein ewiges Leben unter der guten Herrschaft Gottes und die innere Gerechtigkeit des Himmelreiches, über das Gott regiert, in unserem Herzen. Er wird das tun, wenn wir mit ihm weiter unterwegs sind. Und das liegt nicht an uns, weil wir so gute Schüler sind, sondern es liegt an ihm, weil er ein so guter Lehrer ist. Nicht nur durch seine Worte, sondern durch seine Gegenwart und durch sein Wirken in uns. Lass mich beten. Herr, danke, dass du mit uns auf dem Weg bist, uns vollkommen zu machen, so vollkommen wie du bist. Ich sehne mich danach. Bei jeder Sünde und dem Schaden, den die Sünde in meinem Leben und in mir anrichtet, sehne ich mich danach, vollkommen zu sein wie du. Danke, dass deine Gnade uns dort begegnet, wo wir stehen. aber dass sie sich darin ausdrückt, in ihrer Herrlichkeit, dass sie uns nicht dort stehen lässt, sondern dass wir Ton sind in deiner Hand und dass du uns formst in dein Ebenbild. Amen.